Herzlich willkommen bei der ersten Folge von Club der Cleveren. Ich bin Elisabeth Eidenberger, Head of Podcast and Audio bei den Oberösterreichischen Nachrichten. Und ihr hört es vielleicht, ich bin heute richtig gut gelaunt. Denn endlich geht es los mit unserem neuen Podcast-Format. Und das gleich mit einem ganz besonderen Gast. Mit Modedesignerin Marina Hermannseder. Die Kreationen der 37-Jährigen mit oberösterreichischen Wurzeln werden von Stars wie Heidi Klum, Lady Gaga oder Rihanna getragen. Dabei war der Weg in die Modewelt für Marina Hermannseder nicht sofort klar. Nach der Matura musste erst einmal ein Deal mit ihrem Vater her. Wilhelm Hermannseder ist ehemaliger Vorstandsvorsitzender des Meyer-Mellenhof-Konzerns. Der wollte, dass sie zuerst einmal was Vernünftiges studiert. Daher der Deal. Sie solle zuerst ein Wirtschaftsstudium an der WU Wien absolvieren und wenn sie das erfolgreich abschließe, mache er den Weg frei für ihren Wunsch, Modedesign zu studieren. Gesagt, getan. Nach Abschluss des Wirtschaftsstudiums ging Marina nach Berlin, um Mode zu studieren. In dieser Zeit absolvierte sie auch ein Praktikum bei der Designermarke Alexander McQueen in London. Wie das war? Nimm dir den Film Der Teufel trägt Prada und multipliziere das mit 10. Es war also so richtig hart. Aber eines hat Marina in dieser Zeit gelernt. Wer in der Modebranche erfolgreich sein will, muss sich durchboxen. Oder wie sie es selbst sagt, nur die Harten kommen in den Garten. Und genau das hat sie beherzigt. Ihre harte Arbeit hat sich gelohnt. So designt sie heute nicht nur für die großen Stars und Laufstege, sondern sie entwarf beispielsweise auch die Arbeitskleidung der Telekom oder der Post und sie macht Kooperationen mit namhaften Marken wie Nike, Palmers oder Mumsekt. Ich habe Marina vor ein paar Monaten getroffen, nämlich bei der OÖN Wirtschaftsakademie und mit ihr geplaudert. Über ihren Werdegang, ihre Auffassung von Leadership und, weil es ihr, wie ihr im Podcastgespräch sicher merken werdet, ein echtes Anliegen ist, über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und sie verrät uns die eine Eigenschaft, auf die sie ehrlich stolz ist und wir von ihr lernen können. Und jetzt wünsche ich viel Spaß bei der allerersten Folge Club der Cleveren X Marina Hermannseder. Wir freuen uns, dass sie da ist. Ihre Sachen tragen Lady Gaga, Rihanna und Co. Und sie sitzt in Fleisch und Blut jetzt vor mir. Wir plaudern. Herzlich willkommen, Marina Hermannseder.
Vielen, vielen Dank. Ich freue mich, da zu sein.
Du bist heute unglaublich erfolgreich als Designerin. Wenn du ein paar Jahre jetzt mal zurückblickst, drehen wir das Rad der Zeit zurück. Ich hatte jetzt vor kurzem Volksschulklassentreffen und wir hatten damals so Stammbücher. Ich weiß nicht, ob Sie das auch hattet.
Natürlich.
Hat man so eingetragen, natürlich. Dann so Name und Wohnort und Lieblingsfach und
was man
und
werden
was
möchte.
Man werden möchte. Und bei mir habe ich gesehen, bei mir ist da nichts gestanden.
Oh wow, du wolltest
und
nichts werden.
Ich wollte nichts werden. Und wenn man mich heute fragt, dann sage ich, ich weiß es immer noch nicht, was ich werden will, weil ich glaube, ich schon davon überzeugt bin, dass man nie so richtig fertig ist. Aber wie war denn das bei dir? War das immer schon so Lieblingsfach Zeichnen, Hobby Nähen und dann, was ich werden will, Modedesignerin?
Gar nicht. Also gerade bei den Fächern, wir konnten in der zweiten Klasse, glaube ich, Gymnasium wählen zwischen technischem Werken und textilem Werken. Man kann sich nicht vorstellen, ich habe das technische Werken gewählt, weil textile Werken war für mich, naja, das war nur für die Mädchen und da diese Pölsterchen besticken und so, das war nicht meins. Und deswegen, nein, ging es gar nicht in die Richtung und in das Stammbuch habe ich sicherlich 10 Jahre lang geschrieben, dass ich Zoodirektorin werden möchte. Aber die Ambition war hoch, weil es war auch nicht irgendwie im Zoo arbeiten oder Tierpflege, es war auf jeden Fall immer die Zoodirektorin. Mhm. Das heißt, immer zu den Sternen gegriffen. Ich wollte einfach mit Tieren arbeiten. Also Tierarzt war auf gar keinen Fall, auch wenn das so das Naheliegendste gewesen wäre, mit Tieren zu arbeiten. Aber ich habe gedacht, ich kann keine Tiere einschläfern. Das würde mir zu sehr das Herz brechen. Deswegen war es dann der Zoodirektor.
Immerhin, auch nicht schlecht.
Aber ich bin jetzt immer noch gewissermaßen ein Zoodirektor, wenn man sich mein Atelier anschaut. Deswegen Zoodirektor bin ich auch geworden.
Na, immerhin.
In meinem kleinen Modezirkus.
Ja, genau. Super. Ist aber auch cool. Jetzt bist du heute erfolgreich. Du wirkst sehr tough. Du bist eine Geschäftsfrau. Du bist kreativ. Du hast eine super Kollektion aus dem Ärmel geschüttelt und eine super Marke aufgebaut. Hätten deine Schulkollegen früher zu dir dasselbe gesagt? Ah, die ist tough. Die wird mir was. Die ist richtig. Die hat dir ein Ziel. Die ist ehrgeizig, fleißig.
Nein. Also gerade auch bei den letzten zwei Wörtern muss man sagen, nein. Tough vielleicht, weil, also tough, ich war auf jeden Fall immer schlimm. Ich war schlimm, ich habe immer mein Ding gemacht. Also ich war in der Schule ganz gut, aber das Schlimmste war immer die Betragensnote. Betragensnote, ich glaube, zweimal gab es ja nicht genügend. Da gab es dann auch wirklich so die Drohung meiner Eltern, irgendwie in ein Mädcheninternat in die Schweiz zu kommen und Schulverweis und weiß der Teufel, was da alles irgendwie mir immer angedroht wurde. Also Betragensnoten war immer so ein bisschen, ah. Das heißt, ich war halt einfach schlimm und hab halt gemacht, was ich wollte. Und das ist, wenn man das als tough definiert, dann ja, dann war das meine Form von Toughness damals und heute immer noch, weil ich einfach das mache, was ich möchte und was ich will. Aber so wirklich dieses, die Beste in der Schule oder ehrgeizig und fleißig und so, nein, war ich auch in der Modeschule nicht. Also in der Modeschule war ich sicherlich auch nicht die, die immer pünktlich alles abgegeben hat und dann die volle Punkteanzahl bekommen hat. Ganz im Gegenteil. Also ich war eher so schon wahnsinnig ambitioniert, aber ich habe meine Sachen gemacht und ich habe das gemacht, was ich dachte, was für mich wichtig ist, unabhängig von der Aufgabenstellung.
Also nennen wir es doch willensstark.
Das passt willensstark, doch gut, oder? Genau. Eine Rebellin.
Ja. Du bist ja auf Umwegen zu deinem Traumjob gekommen, das hören wir auch heute ein bisschen in deinem Vortrag, und hast, und das haben wir übrigens gemeinsam, du hast genauso wie ich immer zuerst was Vernünftiges studiert.
Ich musste.
Bei mir waren es auch die Eltern, die gesagt haben, bitte studier was Gescheites, ja, dass du mal einen sicheren Job kriegst. Ja, habe auch international BWL studiert, allerdings in Linz und nicht in Wien. Spüren wir mal so ein bisschen dieses Hetti-Wari. Wärst du heute dort, wo du bist, hättest du diesen Umweg nicht gemacht? Hat sich das für dich trotzdem ausgezahlt?
Ich glaube dran, dass nicht so wäre, wie es ist, wenn irgendwas nicht gewesen wäre oder wenn irgendwas anders gewesen wäre. Deswegen ist es genau richtig, dass es so war. Einerseits, weil ich eine gewisse Kompetenzzuschreibung heute auch bekomme, dass ich weiß, wovon ich rede, wenn es um Wirtschaft geht. Also ich meine, es ist immer gut, wenn man ein Unternehmen gründet, egal in welchem Sektor, dass man Umsatz von Schulden unterscheiden kann. Aber es war vor allem auch so die paar Jahre, die es mich gekostet hat, im Sinne von, dass ich eben nicht mit 19 nach Berlin gegangen bin, sondern dann doch erst irgendwie mit 25, 26, weil da wäre ich vielleicht nicht so ambitioniert gewesen. Ich bin mit 26 nach Berlin gegangen und habe gesagt, okay, ich komme hierher, um zu lernen und um Modedesign zu lernen, und da gibt's kein Feiern, da gibt's kein Freundesuchen, das war einfach nicht das Ziel. Und ich glaube, wenn ich jünger gewesen wäre, hätte mich das Berliner Partyleben vielleicht anders eingesaugt, als dass es dann ein paar Jahre später eben nicht mehr machen konnte, weil ich mit dem definitiven Ziel Modedesign hingegangen bin.
Und das Ziel hast du ja dann nicht nur in dem Abschluss verwirklicht, sondern du hast dir ja auch gedacht, okay, ich will, dass meine Sachen jemand cooler trägt. Mhm. Und hast da irgendwie es geschafft, dass Lady Gaga auf dich aufmerksam geworden ist. Das ist ja schon ein bisschen so Märchengeschichte, oder? Wie hat das geklappt?
Das war auch ein kleiner Umweg tatsächlich, nämlich ich hatte eine Freundin, die in New York ein Praktikum gemacht hat. Und ich habe dann damals das ist auch schon wieder 10 Jahre her, da war das nicht so mit Instagram und du kannst irgendwie über ein paar Klicks alles rausfinden und jemanden anschreiben und so schnell mit jemandem in Kontakt treten. Damals war es echt noch okay, Google und dann E-Mail-Adressen suchen oder grundsätzlich im Impressum Adressen suchen. Und so habe ich dann die, weiß ich nicht, 10 wichtigsten Stylisten der Celebrities mir rausrecherchiert und eine Liste gemacht für diese Freundin, die eben in New York gelebt hat, und habe meine Lookbooks von der Uni zu ihr geschickt und habe sie eben gebeten, diesen halben Tag in New York herumzufahren, um für mich die Lookbooks in die Postfächer reinzuwerfen. Und so war eben auch eins der Nicola Formichetti, der damals die Lady Gaga gestylt hat. Und so wurden die dann tatsächlich auf mich aufmerksam. Und als ich das erste E-Mail bekommen habe, kann ich mich genau erinnern, da war ich so auf der ersten Ledermesse in Italien, kannte mich vorne und hinten nicht aus, irgendwo in Mailand und in diesem Mietwagen, und habe auf mein Handy geschaut und da war eben ein E-Mail, was gekommen ist. Damals habe ich noch nicht viele E-Mails bekommen, ne? Da gerade mal die neue E-Mail-Adresse eingerichtet, und da war der Betreff in Großbuchstaben Lady Gaga x Marina Hermann Seder. Und ich habe das E-Mail wieder zugemacht, weil ich dachte, das ist ein Spam. Klassisch, Großschreibung und dann Lady Gaga X, okay, genau. Komm, das Ding. Einfach zugemacht und erst ein paar Tage später wieder irgendwie, als ich dann wieder zu Hause war am Computer, habe ich es dann erst wieder aufgemacht. Und das war dann doch ein echtes E-Mail und seitdem sind dann echt so die Kartons rübergeschippert worden zur Gaga. Und so hat es begonnen.
Und so ist da so ein bisschen der Stein ins Rollen gekommen, dass dann auch andere auf dich aufmerksam geworden sind und dass du so richtig losgestartet hast wahrscheinlich.
Genau, und gleichzeitig war es auch so, dass dann irgendwie auch das die Presse was davon mitbekommen hat, dass Lady Gaga eben was bestellt hat. Und was ja ganz interessant ist, dass es war von Tag 1 Marina Hermannseder, der Liebling von Lady Gaga, Lieblingsdesignerin von Lady Gaga. Lady Gaga trägt Marina Hermannseder. Also es waren wirklich viele, viele Schlagzeilen, auch vor allem in österreichischen Nachrichten, dass Marina Hermannseder in Österreich in den Weltstars ausstattet. Es gab 5 Jahre lang kein einziges Foto von Lady Gaga in meinen Sachen.
Okay. Und du hast sie auch nie persönlich getroffen?
Ich habe sie nie persönlich getroffen. Es gab die ersten 5 Jahre lang keine Fotos, weil sie die Sachen, sie hatte sie und dann irgendwie dann doch nicht und dann hat sie nicht angezogen, weil, mein Gott, ich meine, die hat da 100 Sachen zur Verfügung für diesen einen Auftritt oder für dieses eine Video und immer wieder was anderes genommen. Das heißt, sie hatte die Sachen im Schrank hängen, aber es gab kein freigegebenes öffentliches Foto davon. Erst dann wirklich ein paar Jahre später, wo sie dann diese Hose eben auf der Pride anhatte in New York. Und das ist auch etwas, das ich gerne erzähle, weil ich bin niemand, der Geschichten erfindet. Aber hätte man es klug angestellt, ja, hätte das auch einfach ein gutes Storytelling sein können. Es hat niemand nach einem Foto gefragt.
Fantastisch eigentlich, dass es sich dann auch so ergeben hat. Was war aus deiner Sicht die beste Entscheidung, die du in deiner beruflichen Laufbahn getroffen hast?
Eine Firma zu gründen, einfach mal zu machen. Obwohl ich panische Angst hatte, obwohl ich keine Ahnung hatte, ich hatte von nichts eine Ahnung. Ja, ich habe zwar Wirtschaft studiert, aber ich wusste nicht. Mir hat da jemand kurz vor der Fashion Show gesagt, Marina, hast du eine Versicherung für das ganze Event? Ich so, keine Ahnung. Ja, weil wenn ein Model stürzt, dann haftest du privat und so, Haftpflichtversicherung, na gut, schnell eine Haftpflichtversicherung gemacht. Also so, es einfach zu machen und Learning by doing, einfach das alles zu lernen, das war sicherlich das Beste. Und jetzt kürzlich auch die Entscheidung, dass es möglich ist, Familie und so einen Beruf unter einen Hut zu bekommen.
Du hast 2 kleine Kinder, auch das eint uns übrigens. Man darf jetzt fast nicht mehr fragen, so nach Vereinbarkeit, Familie und Beruf. Wenn man da eine Frau fragt, da wird man oft dann schon schräg angesehen. Weil
ja, aber es ist eine berechtigte Frage, genau. Vor allem für uns Frauen, weil es liegt in der Natur der Sache, dass wir bei unseren Kindern sein wollen und auch sein müssen und sollen. Ja. Und deswegen ist die Vereinbarkeit trotzdem eine wichtige Frage. Aber das ist eben die Vereinbarkeit. Wie ist es möglich? Und es ist möglich. Das ist, glaube ich, das viel wichtigere Thema, weil auch, dass ich heute hier bin, die 2 Kinder haben ja einen Vater. Und dieser Vater ist bei mir, der ist in diesem Leben der Kinder. Und das ist vielmehr die Frage, wenn ich dann heute irgendwie 10-mal hören werde, so, was denn, der ist wirklich jetzt ganz alleine mit den beiden Kindern. Wow,
was für eine Leistung.
Du einen Mann zu Hause, na Wahnsinn. Das hört er nicht, ja, wenn ich von so einer Reise nach Hause komme und er dann auf die nächste muss und ich dann irgendwie mit den Kindern daheim bin, da ist nie so, boah, Marina ist ganz alleine mit den Kindern. Also das ist es, die Vereinbarkeit zeitlich, organisatorisch, das ist alles möglich. Die Vereinbarkeit emotional ist das viel größere Thema und deswegen werden wir Frauen das gefragt, weil wir immer noch das emotionalere Geschlecht sind, das herzensgetriebenere Geschlecht sind und nicht nur, weil wir Frauen zu Hause bleiben sollen, nein, darum geht's gar nicht, sondern eher dieser innere Zwist, wenn ich im Büro bin, was ist zu Hause, wenn ich zu Hause bin, was ist im Büro und gleichzeitig gibt's für mich aber auch nichts Geileres, weil ich eben so, ich bin einerseits ein Workaholic und auf der anderen Seite bin ich wirklich eine 100% Mutter, die das liebt und wirklich jeden Blödsinn mitmacht. Und dementsprechend habe ich für beide Seiten meinen Ausgleich. Also ich würde nicht ohne eins leben wollen, weil ich freue mich, wenn ich aus der Arbeit nach Hause komme. Ich freue mich aber auch, wenn ich von zu Hause wegkomme, in die Arbeit, um in die Arbeit zu gehen.
Ich sage immer, man hört nicht auf, man selbst zu sein, nur weil man Kinder bekommen hat. Man hat ja vorher auch ein Leben gehabt, das man gern gehabt hat. Und dann hat man beides und eigentlich das Beste aus beiden Welten.
Ich finde, man wird nur cooler. Man wird nur cooler, weil man halt irgendwie auch das eben, wie man selbst ist, auch weitergeben kann und nochmal viel, viel erfüllteres, witzigeres, lustigeres Leben hat. Und das war sicher die beste Entscheidung, die ich treffen konnte.
Wenn du mal nicht weiter weißt oder vor dem leeren Blatt Papier sitzt und für dir vielleicht nichts einfällt, wen fragst du um Rat?
Die Angst vor dem leeren Blatt Papier ist auf jeden Fall eine absolute Designerkrankheit oder einfach eine auch so etwas im Kreativbereich, weil man sich immer wieder neu entdecken muss. Du musst dich immer wieder neu erfinden, neue Kollektionen, du musst kreativ sein, du musst Inspirationen finden. Deshalb ist diese Angst immer da und gleichzeitig habe ich mir aber mit meinem Wiedererkennungsmerkmal der Schnalle habe ich mir einen Rettungsanker geschaffen, der gerade im kreativen Prozess mich immer wieder da in meinen Baukasten zurückholt, nämlich ich weiß ganz genau, wofür ich stehe, was meine Ästhetik ist, was mein Stil und meine Formsprache ist. Und das ist eben diese Schnalle. Das ist Schnalle, das ist Leder, das ist das Handwerk. Und da komme ich immer wieder zurück. Und deswegen habe ich das nicht, dieses, was soll ich machen? Also ich muss jetzt nicht in einer Kollektion mich von japanischen Kirschblüten und bei der nächsten Kollektion von irgendwelchen anderen Formen von Autotüren inspirieren lassen, abstrakt.
Wäre interessant,
ja, vielleicht kommt's noch. Aber das ist eben, ich komme immer wieder zurück zu meiner Essenz. Und das hilft mir wahnsinnig. Aber nach jeder Kollektion, nach jeder Show, also sagen wir mal so, ich weiß jede Saison, weiß ich schon vor der Show, weil sowieso die Kollektion furchtbar ist und sowieso alles vorbei ist und ich zumachen muss, weil es niemandem gefällt, weiß ich eigentlich jede Saison, auf welchen Beruf ich umschulen werde, wenn es dann vorbei ist.
Ne? Okay. Also das, was wäre das im Moment?
Jetzt gerade, da ich noch nicht so weit im Koalitionsprozess bin, habe ich noch nicht entschieden, aber Tischler-Ausbildung, also Tischlerlehre zu machen, ist immer wieder dabei. Aber auch so eine Einzelhandelskauffrau, zum Beispiel beim DM arbeiten, immer zu wissen, welche neuen kleinen Kosmetikprodukte es gibt, sie dann im besten Fall auch irgendwie ausprobieren dürfen. Und weil es für mich so DM-Einkaufen, ich liebe DM-Einkaufen. Und deswegen gibt's halt immer so diese Berufsumorientierungen, wenn's vorbei ist.
Aber du machst was du machst, ja unglaublich erfolgreich. Würdest du dich selbst als erfolgreich bezeichnen? Oder anders gefragt?
Das ist eine Frage, die hat man mir noch nie gestellt. Ich selber habe mich noch nie als erfolgreich bezeichnet. Das machen nur andere für mich.
Was bedeutet für dich Erfolg?
Auch eine gute Frage. Erfolg ist für mich auf der Zielgeraden zu bleiben, am Weg zu dem Ziel, was man sich selber gesetzt hat. Und mein Ziel ist irgendwo da ganz weit draußen. Und da bin ich auch froh, weil ich würde nicht sagen, dass ich angekommen bin. Ich würde nicht sagen, dass ich mein Ziel erreicht habe. Und da ist auf jeden Fall noch sehr, sehr, sehr viel Luft nach oben, bis ich sagen würde, ich bin erfolgreich.
Jetzt bist du nicht mehr Einzelkämpferin, die jetzt frisch vom Studium ihre Sachen macht. Du hast ein Unternehmen, du hast Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die du führst. Wie bist du als Chefin? Auch vor dem Hintergrund, du hast ein Praktikum ja gemacht bei Alexander McQueen, wo ja durchaus die Peitsche herausgeholt wurde, was ich so gelesen habe und das echt, echt, echt hart war. Wie bist du als Chefin?
Also mein Team nennt mich liebevoll die Millimeter-Marina. Und ich glaube, das sagt wahrscheinlich alles. Ich sehe alles. Ich glaube, es ist wahrscheinlich gewissermaßen frustrierend für mich zu arbeiten, weil ich schaue auf ein Blatt, ich sehe jeden kleinen Fehler wahrscheinlich sofort. Ich sag bitte 2 Millimeter nach links. Ich bin schon ein bisschen Mikromanagerin. Ich steuere bei Grafiken, steuere ich auch mal bitte 2 Klicks nach oben. Und es müssen 2 Klicks sein, weil ich sehe, dass es einer war und nicht 2. Das ist in der Natur der Sache vielleicht auch meiner Designer-Karriere. Aber ich bin auch cool. Also ich bin sicher so, dass ich bin Teil des Teams. Ich bin nicht außerhalb und leite das Team ich bin Teil des Teams und habe vor allem ein Glück, dass ich ein Team habe, dass wir gemeinsam einfach so eine verschworene Leistungsgemeinschaft sind, die alle irgendwie dieses Ziel zu haben, Ziel vor Augen haben, erfolgreich gemeinsam zu sein. Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass ich spreche selten von ich, sondern immer nur vom wir. Ich kann sagen, was ich alles geschafft habe, aber ich sag dann auch, was wir geschafft haben. Menschen arbeiten relativ lange für mich, was auch, glaube ich, ein gutes Zeichen ist. Also ich habe relativ wenig Fluktuation auch. Und ich glaube, ich bin ganz cool. Also sagen wir mal so, ich möchte lieber für mich arbeiten als für meinen Vater.
Das vertiefen wir jetzt nicht genauer. Woran, oder würdest du das sagen, was macht gutes Leadership aus?
Gutes Leadership ist für mich, Teil des Teams zu sein und vor allem aber Konflikte auch ganz klar zu adressieren. Also sich nicht davor zu scheuen, auch Kritik zu geben. Und das Wichtigste ist aber auch dieses Loben. Also gibt ja auch das Sprichwort ist
nicht geschimpft, mit ist Lob genug. Ja, hast das aber bei uns?
Oder mit Lob einseifen und mit Kritik abwaschen. Mhm. Das Loben und die Wertschätzung ist für mich einer der wichtigsten Dinge, Wertschätzung, weil gerade in der Kreativbranche, wofür arbeiten Menschen? Menschen arbeiten, also heutzutage ist es nicht mehr nur das Geld. Menschen arbeiten wegen der Anerkennung, wegen dem Wir-Gedanken, wegen der Aufgabe selber, wegen diesem Weg zum Erfolg. Und da muss ein guter Leader genau das verstehen, dass es nicht um die einmal im Monat Überweisung des Gehalts geht, sondern um das größere Ganze, was man gemeinsam als Team schaffen kann und vor allem, welchen Wert jeder Einzelne auf diesem Weg spielen kann.
Wenn sich jemand von dir eine Eigenschaft abschauen sollte, auf die du ehrlich stolz bist, die dich im Leben weitergebracht hat, welche Eigenschaft wäre das und warum?
Meinen Mut, mich selber zu verarschen und über mich selber zu lachen. Das ist etwas, das mir im Alltäglichen, in der Kommunikation nach außen eine große Anerkennung und Sympathie bringt, dass man mir die Dinge, die ich sage, dann auch glaubt.
Das klingt wunderbar. Ich sag vielen Dank fürs Gespräch. Danke, dass du bei uns warst.
Vielen, vielen Dank. Ich freue mich, in der Heimat zu sein. Ich bin Oberösterreicherin. Mein Vater kommt nämlich aus Kallham, Neumarkt. Also jetzt in Oberösterreich zu sein, ist eine große Ehre.
Viel öfter kommen. Herzlich. Bei uns ist immer lässig. Dankeschön.
Danke sehr.
Das war Club der Cleveren. Willst auch du ein bisschen cleverer werden? Dann werde Teil unserer Community und abonniere uns auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Unterstütze uns, indem du eine Bewertung dalässt und unseren Podcast teilst. Alle Folgen findest du auch auf nachrichten.at/podcasts oder ganz praktisch in der OÖN-App unter Medien. Bis zum nächsten Mal.